Du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Erlebe, wie die Botschaft von Gott dein Leben verändert. Wir wünschen dir viel Freude dabei.
Also wir waren im Gebet gerade und wir bleiben beim Thema Gebet. Und ich habe da eine kleine Anekdote mitgebracht als Einstieg. Oft wissen wir nicht, wie sollen wir beten? Wie sollen wir beten? Als ein Doktorand an der Universität Princeton ihn fragte, worüber kann man heute überhaupt noch eine Doktorarbeit schreiben, antwortete Albert Einstein, schreiben Sie über das Beten. Jemand muss herausfinden, wie das funktioniert. Ganz interessant, ich habe vor einigen Wochen in der Freien Christengemeinde in Linz predigen dürfen und ich habe es war eine Gebetsserie gerade am Laufen und ich habe die Aufgabe bekommen, ich soll sprechen, ich soll predigen über Beten wie Paulus. Also wie hat Paulus, dieser große Superapostel, wie hat der gebetet? Und ich habe dann angefangen, einfach seine Gebete in der Bibel im Neuen Testament zu lesen. Und man könnte jetzt viel über seine Gebete sagen, aber eine Sache, die war sehr herausragend. Und zwar seine Hartnäckigkeit im Gebet, seine Beständigkeit im Gebet. Und als ich das gesehen habe, diese Beständigkeit, habe ich gedacht, ja, wie schaut es bei mir aus? Wie schaut es bei mir aus? Ich muss ganz ehrlich sein, mir fällt es oft schwer, beständig dran zu bleiben im Gebet, beständig dran zu bleiben auch bei einem bestimmten Anliegen. Und der Gedanke, der in mir dann nämlich zum Teil hochkommt, ist folgender. Wenn Gott ein allmächtiger Gott ist, warum in aller Welt soll ich dann etwas öfter als einmal aussprechen müssen im Gebet? Er weiß es doch, er hat es doch gehört, er wird nichts vergessen. Er kann sofort reagieren. Warum immer wieder Anliegen vor ihn bringen, kontinuierlich vor ihn bringen? Gibt es irgendwen, der diesen Gedanken auch schon mal gehabt hat? Würde mich freuen, wenn ich nicht der Einzige bin. Danke, danke. Okay, ich bin ganz mit euch. Die Sache ist die, dieser Gedanke ist leider völlig falsch. Das ist das Blöde. Wir sehen schon bei Jesus ganz klar, dass er immer wieder gesagt hat, Gebet soll etwas sein, das kontinuierlich ist, das laufend geschieht, das nicht nur einmalig ist, sondern das unser Leben irgendwo bestimmen soll und begleiten soll. Und von dem her müssen wir uns irgendwo diesen Paulus auch als Vorbild nehmen, weil das, was ihn eben so stark ausgezeichnet hat, wenn man seine Gebete anschaut, ist, er hat es begriffen. Für ihn war das keine Frage, zu sagen, ich bete ständig, ich bin da dran, ich höre nicht auf mit Gebet. Und das ist so gewaltig, wie er das einfach umgesetzt hat in seinem Leben. Das sieht man durch und ich werde da immer wieder Beispiele jetzt dann rausgreifen. Und aus diesem Wissen heraus, aus dieser Erkenntnis, die er selbst gehabt hat, nicht aufzuhören mit Beten, hat er dann einen Vers formuliert oder eine Anweisung gegeben an Christen in Thessalonich. Und einige von euch, bei denen wird es jetzt klingeln, wenn ich diesen Vers lese, weil ich habe schon mal gepredigt über diesen Text. Ich lese euch diesen kurzen Vers vor aus 1. Thessalonicher 5, Vers 17. Da steht Folgendes. Hört nicht auf zu beten. Fünf kleine Worte. Hört nicht auf zu beten. Und diese Predigt ist speziell, weil es ist eine Bibelvers-Auswendig-Lern-Predigt. Also manche von euch kennen diesen Vers schon, sie wissen ihn schon auswendig, aber Ziel ist, dass wir am Ende der Predigt alle diesen Vers auswendig können. Und darum werden wir den zwischendurch auch üben. Ich lese ihn euch nochmal vor. 1. Thessalonicher 5, Vers 17. Hört nicht auf zu beten. Ja? Ganz ein schwieriger Vers. Hört nicht auf zu beten. Können wir es mal gemeinsam, ganz kurz, wer will? Hört nicht auf zu beten. Exzellent. Das Schöne ist, wir haben das Ziel der Predigt nach gefühlten 5 Minuten bereits erreicht. Ist gut, oder? Wenn ihr nach Hause geht, das ist der Punkt der Predigt. hört nicht auf zu beten. Das ist der Punkt, okay? Alles, was jetzt noch kommt, ist Bonusmaterial. Alles, was jetzt noch dazu kommt, ist Bonusmaterial. Aus folgendem Grund, weil es ist gut zu wissen, was man tun soll. Ja? Das ist immer gut, wenn man Anweisung hat, eine klare Anweisung, das sollst du tun. Aber es ist noch besser zu wissen, warum soll ich etwas tun? Das ist ein ganz anderer innerer Antrieb zu wissen, ich tue etwas aus einem bestimmten Grund. Und nicht nur, weil jetzt der Pastor Tobi da vorhin gesagt hat, hört nicht auf zu beten und jetzt beten wir alle so wie Marionetten und so. Das wäre nicht gut. Es ist wichtig zu wissen, warum. Warum sagt Paulus das? Warum soll ich nicht aufhören zu beten? Warum eigentlich? Und so möchte ich mit euch zwei Gründe anschauen, warum wir nicht aufhören zu beten. Und ich denke, das wird uns helfen, diesen Vers zu verinnerlichen und auch zu sagen, ja, ich weiß, warum ich nicht aufhören zu beten. Seid ihr bereit für diese zwei Dinge, dass wir noch ein bisschen tiefer graben? Aber letztendlich der Punkt ist, hört nicht auf zu beten. Hört nicht auf zu beten für den Lambert. Hört nicht auf zu beten für die Brigitte, für Helga, Ali. Wo wir einfach anfangen, da wollen wir auch dranbleiben und nicht aufhören zu beten. Okay, der erste Grund, warum wir nicht aufhören zu beten, anhaltendes Gebet ist ein Ausdruck von Liebe. Anhaltendes Gebet ist ein Ausdruck von Liebe. Ich erkläre das jetzt noch gründlich. Wir alle wissen, Gebet ist letztendlich, was ist es? Reden mit Gott. Es ist Kommunikation. Und für eine Beziehung brauchen wir Kommunikation. Würde ich beschließen, hätte ich die geniale Idee, dass ich sage, Silvia, ab heute ist die Redezeit mit dir beschränkt, also Silvia ist meine Frau, auf 5 Minuten. Ja? Wir hätten innerhalb kürzester Zeit eine handfeste Ehekrise, ganz sicher. Ja? Und interessanterweise, wenn es jetzt um unser Glaubensleben geht, da haben wir irgendwo nicht so diese Angst, dass wir in eine Glaubenskrise kommen, wenn wir unsere Kommunikationszeit mit Gott auf 3 bis 5 Minuten beschränken am Tag. Eigenartig, oder? Und so ist es doch irgendwo logisch, dass wir dieses Kontinuierliche brauchen. Und darum ist es wichtig, dass wir auch darum kämpfen, dass wir sagen, ich möchte das nicht irgendwo deckeln. Ich möchte das nicht auf so einen geringen Level halten. Ich möchte Gott suchen. Ich möchte mit ihm in Beziehung stehen, mit ihm kommunizieren, meine Liebe zu ihm auch zum Ausdruck bringen, indem ich im Gespräch bin mit ihm. Und so mache ich euch Mut. Also ich merke, die große Schwierigkeit, beständig zu beten und einfach allgemein ins Gebet zu gehen, ist einfach diese, wir leben in einer sehr lauten Welt, leben vor allem, was noch krasser ist, eigentlich wie die Lautstärke ist, finde ich, die Möglichkeiten. Wir haben sehr viele Möglichkeiten, was wir tun können. Und so fällt die Wahl oft nicht aufs Gebet, sondern auf irgendetwas anderes von diesen vielen Optionen, die wir in unserem Leben haben. Und meine Erfahrung ist, es hilft sehr, auszubrechen, zu versuchen auszubrechen, um beten zu können. Das bedeutet für mich, auf den Feldweg zu gehen, der in der Nähe ist. Da brich ich aus und da kann ich ganz anders beten, beziehungsweise am Weg zum Feldweg komme ich runter irgendwie aus meinen Gedanken und werde ruhiger. Aber das ist etwas, wofür wir uns entscheiden müssen, wozu du dich entscheiden musst, auszubrechen fürs Gebet. Es ist diese Zeit zu nehmen. Aber hör nicht auf, darum zu kämpfen. Das ist ganz wichtig. Weil es eben ein Ausdruck ist von Liebe zu Gott, von einer Beziehung zu Gott hin. Aber jetzt kommt etwas, das vielleicht überraschen wird. Und das ist das, was für mich eine besondere Entdeckung war, als ich die Gebete des Paulus angesehen habe. Gebet ist ein Ausdruck von Liebe, aber es ist nicht nur ein Ausdruck von Liebe zu Gott, sondern es ist eben auch in der Horizontalen, es ist ein Ausdruck meiner Liebe zu meinen Mitmenschen. Und das ist das, was ganz stark rauskommt bei seinen Gebeten, vor allem bei seinen Gebeten, wo man sieht, er ist kontinuierlich am Beten gewesen. Das war ganz starkes Gebet, ganz regelmäßiges Gebet für andere, für Menschen, weil er eine Liebe gehabt hat für diese Leute. Und ich möchte euch das auch beweisen. Ich lese jetzt ein paar Texte aus seinen Briefen, die er an Gemeinden geschrieben hat, an Glaubensgeschwister. Zum Beispiel Römer Kapitel 1, da schreibt er folgendes: Gott weiß, dass ich unablässig für euch bete. Dann geht es weiter: Um eines bitte ich im Gebet immer wieder, um die Gelegenheit, euch endlich besuchen zu können, wenn es Gottes Wille zu ist. Also da steckt drin, unablässig Gebet und dann immer wieder dieses Gebet: Ich möchte die Römer mal sehen. Er war noch nie in Rom und hat die meisten dort nicht gekannt. Und trotzdem, er betet regelmäßig für sie. Er sagt: Ich möchte zu euch mal kommen. Dann Epheser Kapitel 1. Seit ich das erste Mal von eurem festen Glauben an Jesus den Herrn und von eurer Liebe zu allen Gläubigen hörte, habe ich nicht aufgehört, Gott für euch zu danken. Und jetzt kommt's: Ich bete ständig für euch. Krass. Dann Philipper Kapitel 1. Jedes Mal, wenn ich an euch denke, also andere Gemeinde, dann danke ich meinem Gott. Ich bete immer für euch und tue es mit frohem Herzen. Und das könnt ihr jetzt nur wieder verlängern und noch andere Bibeltexte rausholen. Es gibt noch viele solcher Stellen. Die Frage, die mir aufgekommen ist: Kann es sein, dass es wichtig ist, dass wir, die wir hier sind, füreinander beten? Dass wir füreinander einstehen? Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Und was passiert, wenn wir es tun, ist immer, dass etwas freigesetzt wird. Da wird immer was freigesetzt. Es tut nicht nur dem gut, für den gebetet wird, sondern auch dem Beter tut es gut. Und ich glaube, dass da viel passieren wird. Und darum machen wir auch als Gemeindeleitung irgendwo immer Mut, zum Beispiel für Kleingruppen. Für kleinere Gruppen als die Gruppe hier. Weil in einer kleineren Gruppe, da kann man ganz gut austauschen, wo stehe ich, wo sind die Höhen, wo sind die Tiefen, die ich habe in meinem Leben. Und man kann ganz anders füreinander beten. Und darum ist es so wichtig, diese Beziehungen zueinander zu haben, dieses Gebetsnetzwerk. Freigesetzt wird, zwei Dinge habe ich entdeckt, als ich diese Gebete gelesen habe. Das eine ist Dankbarkeit. Diese Gebete von Paulus sind durchdrungen von einer Dankbarkeit für diese Leute, für die er gebetet hat. Ich lese nochmal ganz kurz Epheser 1 und Philipper 1. Seit ich das erste Mal von eurem festen Glauben an Jesus, den Herrn, und von eurer Liebe zu allen Gläubigen hörte, habe ich nicht aufgehört, Gott für euch zu danken. Dankbarkeit. Dankbarkeit. Und Dankbarkeit ist so gut für unsere Seele, es tut uns so gut, dankbar zu sein. Und darum ist es so gut zu beten, weil es fördert Dankbarkeit in uns. Und Philipper 1, jedes Mal, wenn ich an euch denke, danke ich meinem Gott, ich bete immer für euch und tue es mit frohem Herzen. Freude, Dankbarkeit, wie gut. Woher kommt es? Das kommt auch daher, ich beobachte ja, wenn ich für jemanden bete, dann habe ich eine besondere Verbindung und dann freue ich mich über jeden Schritt, wo es der Person gut geht, wo es näher zu Gott geht, wo es funktioniert gesundheitlich und. Das erfüllt den Beter mit Dankbarkeit. Somit wird auch der Beter beschenkt. Und das Zweite, ich habe es eigentlich eh schon verraten, ist, eine Verbindung entsteht. Also ganz praktisch zum Beispiel, ich weiß, dass hier einige Leute sind, die beten intensiv, regelmäßig, täglich für meine Familie und für mich. Und das trägt uns durch, aber es tut auch etwas, es baut eine Verbindung auf. Eine besondere Verbindung entsteht und eine besondere Gemeinschaft entsteht, auch durch diese Fürbitte, die geschieht für mich und für uns. Und das ist etwas, das Jesus, denke ich, gemeint hat auch, als er gesagt hat in Johannes 13, 34 und 35, er sagt, liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Und an eurer Liebe zueinander wird die Welt sehen, dass ihr meine Jünger seid. Ich glaube, das ist Teil dieser Liebe, füreinander, auch füreinander im Gebet einzustehen. Machen wir eine kleine Pause, einen kleinen Einschnitt. Was steht in 1. Thessalonicher 5, Vers 17? Wisst ihr das noch? Genau, hört nicht auf zu beten. Ups, okay, 5 sind es. Hört nicht auf zu beten, genau. Und ich glaube, wir merken schon, das Motiv, ein Grund, ein starker Grund ist die Liebe. Wir hören nicht auf zu beten. Warum? Weil wir nicht aufhören zu lieben. Wir könnten diesen Satz nehmen, hört nicht auf zu beten. Und wenn Gebet ein Ausdruck ist von Liebe, dann nehmen wir dieses Wort beten, ersetzen es mit lieben und dann kommt raus, hört nicht auf zu lieben. Das macht so viel Sinn. Die Liebe ist das Höchste, sagt Jesus. Und weil die Liebe das Höchste ist, hören wir nicht auf zu beten, weil Gebet ein Ausdruck ist von dieser Liebe, die wir haben. Und es soll nicht aufhören bei unseren Glaubensgeschwistern, sondern es soll für alle Menschen gelten. Genauso für die Leute, die in der Arbeit sind. Auch dein Chef ist da inbegriffen. Gell? Für jeden. Für die Leute im Supermarkt, die ich immer wieder treffe, weil ich ja vielleicht immer in demselben Supermarkt gehe, dass ich für die Leute bete. Das wird mein Herz mit Dankbarkeit erfüllen, dass die Leute überhaupt da sind. Das wird vielleicht deine Sichtweise auch verändern von Leuten. Und es wird dich auch verbinden auf eine besondere Art und Weise mit Menschen. Wir hören nicht auf zu beten, weil wir nicht aufhören zu lieben. Das ist dieser ganz starke Motor für Gebet, den Gott uns gibt und den wir einsetzen sollen. Also das war der erste Grund, warum wir nicht aufhören zu beten, weil wir nicht aufhören zu lieben. Der zweite Grund ist kürzer, es ist eine kurze Predigt heute. Anhaltendes Gebet ist ein Ausdruck von Vertrauen. Anhaltendes Gebet ist ein Ausdruck von Vertrauen. Was meine ich damit? Ich habe es, glaube ich, schon vor 2 Monaten oder so erwähnt. Also das kommt später. Ich habe vor circa 2 Monaten schon erwähnt, dass ich angefangen habe, Chili-Pflanzen anzupflanzen, weil ich gern scharf is. Und jetzt habe ich beschlossen, heuer möchte ich einfach da mal wieder Pflanzen haben. Und ich habe dann mich ein bisschen schlau gemacht. Silvia hat mir mal ein Buch geschenkt drüber und das habe ich dann auch angefangen zu lesen. Und habe dann zum Beispiel so Samenkörner mir besorgt und die dann vorbehandelt mit Kamillentee und so etwas bringen. Man probiert ja alles dann, wer weiß, vielleicht bringt es was. Und habe die dann eingesetzt in eine Spezialerde und gegossen. Und dann, ja, muss man eigentlich vertrauen. Da ist nichts. Was ist jetzt? Ja? Dann vertraut man drauf, dass da etwas wachsen wird. Und ich glaube, das ist ein gutes Bild auch fürs Gebet. Gebet ist oft wie so ein Samenkorn zu nehmen und es einzusetzen und dann zu vertrauen, dass da etwas wachsen wird, auch wenn ich jetzt noch nicht gerade sehe, dass da etwas wächst. Da gibt es jemanden, der hat was drüber geschrieben, genau über diesen Gedanken auch. Und der Mann heißt Mark Patterson und er sagt Folgendes: Weil wir umgeben sind von Technologie, die unser Leben schneller und leichter macht, neigen wir dazu, auch die geistlichen Realitäten auf diese technische Weise zu verstehen. Wir wollen in derselben Sekunde ernten, in der wir aussehen. Wir wollen, dass Gott uns Antworten wie aus der Mikrowelle gibt und uns per SMS Anweisungen sendet. Wäre schon praktisch. Wir wollen, dass die Dinge in Lichtgeschwindigkeit passieren und nicht in dem Tempo eines Samenkorns. Aber das ist nicht der Weg, wie es im Reich Gottes funktioniert. Wir brauchen die Geduld eines Menschen, der pflanzt. Wir brauchen den Weitblick eines Bauers. Wir können Dinge nicht wachsen lassen. Alles, was wir tun können, ist einsetzen und gießen. Und wenn wir das tun, dann verspricht Gott, dass Frucht entstehen wird. Das heißt nicht, dass Gott auch ganz schnell auch antworten kann. Er ist allmächtig. Er kann sofort reagieren. Aber es geht ihm, glaube ich, oft um mehr. Es geht um diese vertrauensvolle Beziehung auch. Und es geht ihm auch um die Liebe, die wir zu ihm haben. Gebet ist einfach komplexer vielleicht, als wie wir es. Wir würden es gern reduzieren auf die Mikrowelle, auf die SMS. Aber es ist mehr. Es geht tiefer. Kurze Auszeit wieder. Was steht in 1. Thessalonicher 5, Vers 17? Nicht aufzubeten. Sehr gut, ja. Schon langsam sitzt es. Wir sind ja auch schon im Landeanflug.
Also wir hören nicht auf zu beten. Lasst uns nochmal diesen Satz nehmen. Hört nicht auf zu beten. Und wenn Gebet ein Ausdruck ist für Vertrauen, dann können wir wieder dieses Wort beten nehmen und ersetzen mit Vertrauen. Und dann kommt raus, hört nicht auf zu vertrauen. Ha, macht auch extrem viel Sinn, finde ich. Weil wir hören eben nicht auf zu beten, weil wir nicht aufhören, unserem Gott zu vertrauen. Zu sagen, Gott, du bist größer, ich höre nicht auf, dir zu vertrauen und darum höre ich nicht auf zu beten. Ganz einfach. Ich denke, das ist ein großer und wichtiger Grund auch, dran zu bleiben und nicht aufzuhören zu beten. Ich habe noch eine kleine Geschichte zur Abrundung mitgebracht, die auch diesen Gedanken unterstreicht noch. Und zwar ist das aus einem Buch über Gebet von einem gewissen Dr. Johannes Hartl. Er ist ein katholischer Theologe und er hat ein Gebetshaus gegründet in Augsburg. Und in diesem Gebetshaus wird seit vielen Jahren jetzt 24 Stunden, 7 Tage die Woche gebetet. Ganz nach dem Motto, 1. Thessalonicher 5,17, auf zu beten, genau. Vielleicht für die andere Bibelübersetzungen haben, es sind eigentlich nur 2 Worte im Griechischen. Zum Beispiel Elberfelder, glaube ich, übersetzt, betet unablässig. Aber ich habe mich für erhört nicht auf zu beten, ist fast irgendwie leichter, weil man unablässig nicht so oft verwendet. Aber eigentlich ist es noch kürzer, also für die 5 Worte zu viel sind, dann nimmt es eine andere Übersetzung. Aber es kommt aufs Gleiche raus, wir hören nicht auf zu beten, unablässig dranbleiben. Okay, zu diesem Gebetshaus und dieser Geschichte und auch diesem Gedanken, manchmal sieht man irgendwie nichts. Ist Gott, hört er das überhaupt, unsere Gebete, bringt es dran zu bleiben? Die Überschrift lautet, ein Lichtfleck. Wieder und wieder steht der Beter in Gefahr zu unterschätzen, was er tut. Wieder und wieder steht er in der Gefahr, das große Bild aus den Augen zu verlieren. Denn so oft sieht man eben keine Früchte. Eine kleine Gruppe treuer Beter, die sich wöchentlich trifft, was bewirkt das schon? Meine von Ablenkungen und dem Grau des Alltags getrübten 20 Minuten am Morgen, bewegen sie etwas? Selbst an einem Ort, also eben diesem Gebetshaus, der sich ganz dem Gebet verschrieben hat, kommen diese Zweifel. Selbst hier sind Entmutigung und Ernüchterung immer eine reale Gefahr. Eine Begegnung Anfang des Jahres 2013 rüttelte mich wach für die größere Bedeutsamkeit jeder treuen Gebetsstunde. Ein Team koreanischer Christen hatte sich spontan dazu einen Besuch im Gebetshaus entschlossen. Wir bemerkten sie aber erst, als sie am nächsten Morgen schon wieder weg sind. Sie haben einen Zettel hinterlassen, der jedem Beter, der sich mal mutlos fühlt, neue Zuversicht einflößen möge. Darauf erzählen sie ihre Geschichte. Sie seien auf gut Glück nach Deutschland gefahren und hätten nicht gewusst, wohin sie gehen sollen. Im Gebet fragten sie Gott. Da hatten sie den Eindruck, über der Landkarte Deutschlands eine dichte dunkle Decke zu sehen. Ein Ort aber sei ihnen aufgefallen. Dort sei ein Strahl hellen Lichts von oben durch den Nebel gedrungen und hätte mit seinem Leuchten alle Schatten vertrieben. Sie kannten sich in Deutschland nicht aus, doch buchten sie Zugtickets zu dem Ort, den sie im inneren Bild gesehen hatten, nämlich in der Mitte Süddeutschlands. Als sie nach Augsburg kamen, folgten sie weiter den göttlichen Hinweisen, wie die Weisen aus dem Morgenland, dem Stern. Jetzt kommt der gleiche Gedanke, der mir auch gekommen ist. Er schreibt, die Geschichte klingt beinahe wie ein Märchen. Tatsächlich, ja. Doch einige Stunden später standen sie im Foyer unseres Gebetshauszentrums und wussten, das ist der Ort, den sie bereits bis tief in die Nacht, das ist der Ort. Sie beteten bis tief in die Nacht und hinterließen uns nur einen Zettel, der die Hintergründe ihres kurzen Besuchs beschrieb. Ein Zettel, der jeden kleinen Beter erinnern kann, dass er Teil einer großen Geschichte und einer göttlichen Strategie ist, auch wenn er selbst so wenig davon sieht. Freilich sind wir nicht der Überzeugung, dass unser Gebetshaus der einzige geistliche Lichtblick Deutschlands wäre. Wir glauben einfach, dass Gott uns diese lieben Koreaner geschickt hat, um uns an das zu erinnern, was die Würde jedes Christen ist, Licht in der Welt zu sein, in einer dunklen Welt. Diese Realität bleibt dem Beter nicht verborgen. Diese Realität mit ihrem Kampf, doch auch mit der überwindenden Kraft des wahren Lichts. Also aus dem Buch In meinem Herzen Feuer, eine aufregende Reise ins Gebet. Anhaltendes Gebet ist ein Ausdruck von diesem Vertrauen in einen Gott, der größer ist, der einen weiteren Blick hat, der mehr sieht, als wir sehen, der das Samenkorn schon sieht unter der Erde, wie es wächst und wie es aufgeht und wie es keimt. Was sollen wir mit dieser Botschaft tun? Ich möchte dich ermutigen, dass 1. Thessalonicher 5, Vers 17, dass es für dich genauso verständlich ist und selbstverständlich ist, wie es für Paulus war, der es geschrieben hat. Dass du sagst, ja, ich höre nicht auf zu beten. Ich höre nicht auf zu beten. Und ich setze das um in meinem Leben. Ich versuche es umzusetzen. Ich kämpfe darum, weil es Sinn macht. Weil ich nicht aufhöre zu lieben. Und weil ich auch nicht aufhöre zu vertrauen, dass da ein Gott ist, der mehr sieht als ich. Das ist mein Wunsch und das ist etwas, das viel verändern wird, glaube ich, in unserer Gemeinde, für mich persönlich, für dich persönlich, wenn es Teil unseres Lebens ist, wenn wir es verinnerlichen. Zwei praktische Tipps noch dazu. Wir dürfen keine Angst haben, dass wir auch immer wieder die gleichen Dinge vor Gott bringen. Für mich ist in den letzten 2-3 Monaten eine Gebetsliste wieder ganz wertvoll geworden und aktuell geworden. Ich habe das irgendwie so verworfen, so gedacht, ja, Gebetsliste, weiß nicht, brauche ich nicht. Aber ich bin drauf gekommen, ich brauche es schon. Wenn ich dranbleiben will, brauche ich es. Manchmal fällt nämlich ein wichtiges Anliegen raus und ich möchte es nicht vergessen. Und ich kann nicht immer vielleicht alles durchgehen in einer Gebetszeit, aber ich möchte dranbleiben. Ich höre nicht auf zu beten. Ich höre nicht auf zu beten. Nein, ich höre nicht auf zu beten. Und da ist die Gebetsliste sehr, sehr, sehr hilfreich. Und das Zweite ist auch, lasst uns aufpassen, dass wenn wir in diesem kontinuierlichen Gebet drin sind, dass wir nicht nur an uns denken, sondern dass wir wie Paulus in erster Linie für andere beten und nicht nur immer an uns denken, sondern weil wir lieben, weil wir den anderen sehen, weil wir ihn segnen wollen, weil wir für ihn einstehen wollen, dass wir das auch regelmäßig tun und es mir genauso wichtig ist, wie es dem anderen geht, wie es mir geht. Und da ist eine große Gefahr, dass wir zu sehr auf uns selbst schauen und es ist einfach ein Zeichen der Liebe, weiterzuschauen, zu anderen zu schauen. 1. Thessalonicher 5, Vers 17, lasst uns noch einmal das durchgehen. Hört nicht auf zu beten. Hervorragend. Ich glaube, der Vers sitzt. Merkt euch auch die Stelle dazu. Ist auch immer gut zu wissen, wo steht etwas. Und lassen wir uns das irgendwo auf der Zunge zergehen, ins Herz fallen, damit wir es umsetzen. Wir hören nicht auf zu beten. Nein, wir hören nicht auf zu beten, weil wir nicht aufhören zu lieben und weil wir nicht aufhören, Gott zu vertrauen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du so weise bist und dass du uns Anweisungen gibst in deinem Wort, die ein Segen sind für andere, die aber auch ein großer Segen sind für uns. Und ich bete, dass du unsere Herzen neu entflammst auch für beständiges Gebet, für Gebet, das nicht aufhört. Dass wir uns nicht aufhalten lassen, dass wir uns nicht entmutigen lassen, sondern dass wir dranbleiben. Das ist mein Gebet und ich bete, dass es Realität wird, dass es was verändert. Bei mir und bei meinen Geschwistern und letztendlich auch da, wo wir sind, hier in dieser Stadt, in diesem Land, dieser Welt. Du bist ein großer Gott und dir sind keine Beschränkungen auferlegt. Dir vertrauen wir und dich lieben wir. Amen.
Wir danken dir fürs Zuhören und hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Auf www.fcg-steyr.at findest du mehr Infos über die Freie Christengemeinde Steyr sowie die Möglichkeit, deine Fragen zu stellen. Gerne lernen wir dich bei einem unserer Gottesdienste persönlich kennen. Bis zum nächsten Mal.